Wie ist deine Beziehung zu Gott? Wie definierst du deine Beziehung zu Gott? Woran misst du deine persönliche Beziehung zu Gott? Machst du es fest an deiner Disziplin in Bibellese und Gebet, die dich schließen lässt, dass du eine gute Beziehung hast? Machst du es fest an einem Gefühl der Nähe, die dich schließen lässt, dass du eine gute Beziehung zu Gott hast? Oder ist es gar deine Teilnahme an Diensten in der Gemeinde, die dir dieses Gefühl gibt, dass du eine gute Beziehung zu Gott hast? Wie definierst du deine Beziehung mit Gott? Nun, wenn ich dich fragen würde, wie deine Beziehung zu einer anderen Person ist, wäre es für dich relativ einfach, mir zu erklären, wie ihr zusammen kommuniziert, wie ihr Zeit miteinander verbringt, wie ihr euch gegenseitig Dinge anvertraut und welche Dinge ihr euch anvertraut. Und dementsprechend kannst du mir nachher auch erklären, wie gut die Beziehung zu dieser anderen Person ist. Nun, Gott ist kein Mensch, der auf dieser Erde wandelt, den ich mal eben anrufen kann und ihm über Dinge Bescheid sagen kann oder mit dem ich diese Konversation haben kann, wie mit anderen Menschen. Und deshalb ist auch die Beziehung, die wir zu Gott haben, von einer ganz anderen Natur als der, die wir zu anderen Menschen haben. Er ist der Allwissende und er ist der allmächtige Gott. Und deshalb muss die Beziehung anders aussehen. Nun doch, wie diese Beziehung definiert wird, die Beziehung zu Gott, die macht jeder Mensch häufig an unterschiedlichen Kriterien fest und darum ist es umso wichtiger, dass wir uns heute genau mit dieser Frage beschäftigen, wie deine Beziehung mit Gott ist. Und wir stellen die Beziehung zu Gott auf den Prüfstand heute Morgen. Was ich tun möchte, ist, dass ich euch drei Anhaltspunkte gebe, an denen du deine Beziehung zu Gott messen kannst. Drei Anhaltspunkte, an denen du deine Beziehung zu Gott messen kannst. Nun, bevor wir im Detail auf diese Anhaltspunkte eingehen, möchte ich nochmal einen kurzen Blick werfen auf die Stelle, in der wir uns befinden, nochmal einen kurzen Rückblick werfen auf den ersten Johannesbrief, den wir im Moment miteinander durchnehmen. Nur nochmal kurz, um das zur Erinnerung zu rufen. Dieser Brief wurde geschrieben, um Christen daran zu erinnern, worum es im Glauben prinzipiell überhaupt geht. Johannes ist zu der Zeit, als er den Brief schreibt, der letzte lebende Zeitzeuge von Jesus Christus. Und er sieht, wie sich in der Zeit, als er diesen Brief schreibt, philosophisches Gedankengut in die Gemeinden einschleicht, das später bekannt wird als Gnosis. Nun, und in dieser Situation schreibt Johannes diesen Brief, um den Gläubigen einen ganz klaren Leitfaden zu geben, was ein Christ ist und wie ein Christ wirklich aussehen sollte. Und dementsprechend fängt er den Brief an, in Kapitel 1, zuerst mit einer ganz klaren Einführung, wo er die Größe Christi zeigt, wo er die Menschlichkeit Christi zeigt, die Ewigkeit und die Gottheit Christi darstellt. Und nochmal deutlich zu machen, dieser Fakt ist klar und an dem gibt es nichts zu rütteln. Und dieser Fakt ist es auch, der die Grundlage ist für jede Gemeinschaft, die biblisch ist. Darauf aufbauend führt er dann weiter in Vers 5 in Kapitel 1, die Stelle aus, wo er deutlich macht, dass Jesus kam, um klarzustellen, dass Gott Licht ist. Und damit unterstreicht er Gottes Heiligkeit. Niemand kann Gemeinschaft haben mit Gott, der nicht genauso wie er im Licht wandelt. Nachdem er diese Eigenschaften Gottes deutlich beleuchtet hat, wirft er einen Blick auf die Sündhaftigkeit des Menschen. Und er kommt zu der entscheidenden Stelle in 1. Johannes 1, Vers 9, die Florian uns das letzte Mal ausgelegt hat. 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Johannes hat also im ersten Kapitel des Briefes ausgeholt, um deutlich zu machen, wer Gott ist und wie heilig er ist und dass es auf der anderen Seite aber auch, wie sündig der Mensch ist und wie falsch es wäre, von einem Menschen zu behaupten, dass er keine Sünde hat. Und in alledem dieser Ton aus 1. Johannes 1, Vers 9, das Sündenbekenntnis bei Gott auf offene Ohren drängt, auf offene Ohren stößt und der sie uns gerne vergibt. Der Leser versteht also nach dem Abschluss von dem ersten Kapitel, dass ich habe einen heiligen Gott. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich kann nur Gemeinschaft mit ihm pflegen, wenn ich auch wie er im Licht wandle. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass ich als Mensch sündig bin und Gott mir die Sünde vergeben muss, damit ich die Gemeinschaft haben kann. Das ist richtig. Doch die Frage ist nun, was mache ich damit? Denn wenn ich weiß, dass ich sündig bin, gleichzeitig aber immer die Perspektive habe, Vergebung zu empfangen, dann muss ich mir noch keine Sorgen mehr machen. Dann kann ich doch leben, wie ich will. Und wenn mir ein Fehler unterläuft, gehe ich wieder zu Gott, bekenne meinen Fehler und mache einfach weiter. Und dann sollte der Beziehung zu Gott doch nichts im Weg stehen. Und das ist ein Schluss, zu dem man kommen könnte, wenn man hier in 1. Kapitel 1 aufhört. Und das möchte Johannes vermeiden. Denn so zeichnet sich die Gemeinschaft mit Gott nicht aus. Sondern er führt jetzt aus. Er gibt jetzt praktische Anweisungen und fordert jeden Leser auf, seine Gemeinschaft mit Gott genau auf die Probe zu stellen. Und so werden wir heute zusammen die Verse 1 bis 6 aus dem 2. Kapitel zusammen anschauen, 1. Johannes 2, Vers 1 bis 6, wo diese drei Einheitspunkte genannt werden, die du anhand von denen du deine Beziehung mit Gott messen kannst. Und nun dieser erste Anhaltspunkt ist: Prüfe deinen Umgang mit Sünde. Prüfe deinen Umgang mit Sünde. Und dazu schlagt nun, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Bibel in 1. Johannes 2 auf und in Vers 1, dort lesen wir: Meine Kinder, ich schreibe euch dies. Also nochmal kurz, um uns das in Erinnerung zu rufen. Johannes schreibt diese Zeilen als ein alter Mann. Als ein Mann, der Gemeinden erlebt hat, von ihrem ersten Beginn in Jerusalem bis zu all den Neugründungen, die passiert sind, im ganzen Mittelmeerraum. Er selbst war ein Missionar, Evangelist und selbst Pastor in Gemeinden. Und er schreibt hier diesen Leuten, denen er gedient hat, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, die durch ihn in der Reife gewachsen sind, mit dieser Herzlichkeit: meine Kinder. Und wenn wir es genau übersetzen, könnte man sagen, meine Kindchen oder meine kleinen Kinder. Das ist diese Sänfte, diese Liebe und Zuneigung eines Vaters, die sich hier an seine Kinder richtet, an seine Ziehkinder, weil er sich um sie Sorgen macht und weil er möchte, dass sie genau verstehen. Und er kommt nun zu dem Grund, warum er ihnen schreibt, in Vers 1, damit ihr nicht sündigt. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn also Johannes im ersten Kapitel uns quasi das Bühnenbild gezeichnet hat, uns gezeigt hat, dass Gott ein heiliger Gott ist, und einfach mal die Fakten klar dargestellt hat, haben wir jetzt hier in Kapitel 2 quasi die Szene, die sich vor diesem Bühnenbild entfaltet. Denn vor dem Bild eines heiligen Gottes, der keine Gemeinschaft mit Gott haben kann, steht nun diese praktische und einfache Konsequenz: Sündige nicht. Sündige nicht, das ist der Standard, den Gott erwartet, um eine Gemeinschaft mit dir zu haben. Sündige nicht. Nun, um sicherzustellen, dass wir auch alle verstehen, was Sünde wirklich ist, möchte ich kurz hinweisen auf 1. Johannes 3, Vers 4, wo Johannes für uns nochmal die Sünde an sich definiert. Und dort schreibt er: Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also Sünde ist jede einzelne Übertretung des Gesetzes. Und um mit den Worten von J.C. Ryle zu reden, der sagt: Etwas zu tun, zu sagen, zu denken oder sich vorzustellen, was nicht in vollkommener Übereinstimmung mit dem Denken und dem Gesetz Gottes ist. Also jede Tat, jedes Wort, jeder Gedanke, der gegen Gottes Wort geht, ist Sünde. Wenn du also morgens aufstehst und über das Wetter murrst, dann sündigst du, weil die Bibel uns sagt, nicht zu murren. Wenn du deinem Ehepartner, deinem Arbeitskollegen, deinen Freunden zürnst, dann sündigst du, denn die Bibel sagt dir, nicht zu zürnen. Wenn du eine Frau oder einen Mann, der nicht dein eigener Ehepartner ist, mit Lust ansiehst, dann sündigst du, denn die Bibel sagt dir, das nicht zu tun. Wenn du jene nicht liebst, die dir Böses antun, dann sündigst du, weil die Bibel dir sagt, dass du deine Feinde lieben sollst. Wenn du selbstsüchtig bist und dich nicht um deine Nächsten kümmerst, auch dann sündigst du, denn die Bibel sagt dir, deine Nächsten zu lieben. Und wenn du deine Zeit verplemperst und faul bist, auch dann sündigst du. Denn die Bibel sagt dir ganz deutlich, dass du deine Zeit auskaufen und fleißig sein sollst. Das ist der Standard, den Gott erwartet. Und das ist es, das er in seiner Heiligkeit verlangt. Und jeder, der Gemeinschaft mit diesem Gott haben möchte, muss sich deutlich von der Sünde distanzieren. David schreibt in Psalm 5 über Gott: Denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Bei dir darf ein Böser nicht verweilen. Oder in Psalm 7: Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Das ist Gott. Er ist gerecht und er ist heilig. Und er kann keinen einzigen Flecken der Sünde dulden. Und mag die Sünde auch noch so klein und noch so unerkannt sein, sie zerstört die Gemeinschaft, die Beziehung mit Gott. Spurgeon nennt das Tolerieren kleiner Sünden, nennt er Beherbergen von Verrätern. Es ist Hochverrat gegen den König des Himmels. Und wir müssen uns das vor Augen führen in einer Welt, in der höchstens noch kalorienhaltiges, ungesundes Essen als Sünde bezeichnet wird. Und in der Gemeinden sich scheuen davor, über Sünde und Hölle zu reden, müssen wir uns vor Augen halten, dass es bei Gott keine Toleranz gegen Sünde gibt. Denn Sünde steht dem Wesen Gottes absolut gegenteilig gegenüber und sie kann auch nicht unbehandelt stehen bleiben. Und deshalb kannst du nicht eine Beziehung mit Gott pflegen und du kannst nicht behaupten, dass du eine Beziehung mit Gott hast, wenn du Sünde in deinem Leben duldest. Freunde dich nicht mit der Sünde an, denn Freunde mit der Sünde macht Gott zu deinem Feind. Gott ist nicht dein Kumpel, der einfach über gelegentliche Fehltritte, Eskapaden hinwegsieht. Gottes Standard heißt keine Sünde. Und deshalb heißt es auch, dass Gemeinschaft mit Gott eine rigorose Ablehnung von Sünde ist. Wie Paulus das in 1. Korinther 6 beschreibt. In 1. Korinther 6, Vers 9 führt er aus. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstige, noch Knabenschinder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und Petrus schreibt den ersten Petrusbrief: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Also die Heiligkeit von Gott verlangt absolute Sündlosigkeit, um Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. In Römer 6 stellt Paulus selbst die Frage nach der Sünde nach der Bekehrung. Und er schreibt: Was wollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Also der Anspruch an den Christen, nicht zu sündigen, wurde nicht erst von Johannes hier im ersten Johannesbrief gestellt, sondern das ist eine Lehre, die sich in der Bibel immer wieder findet. Denn in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland anerkennst und glaubst, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, in dem Moment wendest du dich von der Sünde ab und zu Christus hin. Und du bist dann offiziell der Sünde gestorben und du bist offiziell in der Lage, Gottes Willen zu vollbringen und seinem Wort zu gehorchen. Doch damit haben wir das Problem grundsätzlich noch nicht gelöst. Wir wissen jetzt, dass Gottes Heiligkeit absolut inkompatibel ist mit Sünde. Doch das Problem bleibt, so wie R.C. Sproul es definiert hat: Gott ist heilig und wir sind es nicht. Denn das ist das Problem, das Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieb. Das ist das Problem, das die Sintflut über die Erde brachte. Und das ist auch das Problem, das mit dem Mose zu kämpfen hatte und ihn nicht in das neue Land Kanaan einreisen ließ. Und genau dieses Problem haben wir bis heute. Er ist heilig und wir sind es nicht. Also diese Aufforderung, die Johannes hier stellt in 1. Johannes, nicht zu sündigen, bringt unweigerlich die Frage auf, was mache ich dann aber, wenn ich sündige? Denn ich weiß, dass ich durch meine Bekehrung grundsätzlich in der Lage bin, nicht zu sündigen. Und ich glaube auch an Gottes Heiligkeit. Ich glaube, dass ich sündhaft bin. Doch immer wieder ertappe ich mich doch dabei, dass ich murre. Dass ich Dinge sage, die unbiblisch sind. Dass ich Dinge denke, die unbiblisch sind. Was mache ich mit solchen Sünden? Nun, entweder du ignorierst diese Sünde und du machst dir ein schönes Bild von einem gnädigen Gott, der das irgendwie übersieht. Oder du fängst an, aus eigener Kraft zu versuchen, den Kampf aufzunehmen gegen deine Sünde, nur um festzustellen, dass du immer wieder fällst. Oder du zerbrichst daran, an dieser Sünde. Und du wirst dir bewusst, dass du selber nicht in der Lage bist, diesen Standard, den Gott erwartet, aufrechtzuerhalten. Dort setzt Johannes nun an. Wir lesen weiter in Vers 1 in unserem Abschnitt. Und wenn jemand sündigt. Hier erwarten wir nun die Antwort, nach der wir so suchen. Johannes schließt gar nicht aus, dass du sündigst. Klar sündigst du. Die Frage ist nur, was machst du mit der Sünde, wenn jemand sündigt? Und was sagt er dann? Wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, der Gerechte. Das ist die Lösung zu dem Problem. Gott ist immer noch der Gleiche. Gott ist immer noch heilig und Gott kann immer noch keine Sünde tolerieren. Doch Gott selbst präsentiert dir hier in diesem Abschnitt eine Lösung für das Problem, nämlich ein Beistand für dich bei dem Vater. Und der Begriff Beistand, der bedeutet, dass jemand, der zur Hilfe gerufen wurde, das ist jemand, der anstatt eines anderen eintritt. Das ist ein Fürsprecher, ein Mittler, ein Helfer. Und das ist die Rolle, die Christus für dich übernimmt. In meiner Erfahrung als Augenoptiker hatte ich es immer wieder mit Kunden zu tun, die bei mir vorbeigeschaut haben, sich in aller Ausführlichkeit zu Brillenfassungen und Brillengläsern beraten lassen haben, sich entschieden haben für etwas. Und am Ende des Gesprächs, nachdem ich den Preis kalkuliert hatte und den Abholtermin vereinbart hatte, kam meistens ganz kleinlaut so eine Bemerkung: Schicken Sie die Rechnung an meinen Beistand, der kümmert sich drum. Es war nicht immer ganz so einfach. Denn das Problem war, dass diese Kunden nicht mehr erlaubt waren, ihre Finanzen selbstständig zu verwalten. Es war der Beistand, der das dann steuern musste und der bewilligen musste, dass dieser Betrag auch ausgegeben wurde. Und den Kunden hat es meistens nicht gefallen. Die haben sich in aller Form bei mir echauffiert darüber, aber daran konnte ich nichts ändern. Der Fakt ist klar, der Beistand ist derjenige, der die Entscheidungen fällt. Der Beistand ist derjenige, der die Rechnung bezahlt. Und wenn die Kunden sich darüber aufgeregt haben, dann hast du einen Grund zur Freude, einen Grund zur Dankbarkeit, dass du bei Gott nicht zur Kasse gebeten wirst, sondern dass du einen Beistand hast, der mit deine Geschäfte regelt. Wenn Christus dein Beistand ist, wenn du ihn als Herrn und Heiland anerkennst, dann hat er dir den Job abgenommen. Er steht da, wo du eigentlich stehen müsstest. Er tritt täglich für dich beim Vater ein. Und er ist dort erfolgreich, wo du elendig versagen würdest. Er ist es, der die Geschäfte regelt. Und warum kann Christus das machen? Weil er gerecht ist. Er kann vor Gott stehen, weil er heilig ist. Und er kann vor Gott stehen, weil er genauso gerecht und genauso sündlos ist. Und deshalb nun der Aufruf an dich an diesem Morgen mit Johannes, der geschrieben hat: Sündige nicht. Halte dich von der Sünde fern. Begreife, wie schwerwiegend Sünde ist. Doch wenn du sündigst, dann versuche nicht, die Sünde zu verharmlosen, versuche nicht, sie irgendwie zu verdecken, zu ignorieren, sondern renn zu deinem Beistand. Geh zu deinem Fürsprecher, denn er wird die Sünde für dich bereinigen. Er steht als Anwalt im Gerichtssaal an deiner Stadt und er hat auch den Preis bezahlt. Und genau das ist es, was Johannes nun in Vers 2 von unserem Text deutlich macht. In Vers 2, wo er sagt, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nun, Sühnung ist so ein Begriff, der im heidnischen Denken eher so als eine Zahlung oder fast Bestechungsgeschenk verstanden wurde, um einen verärgerten Gott zu besänftigen. Und die katholische Kirche hat das übernommen und sie legt heute den bußfertigen Sündern gewisse Aufgaben auf, wie den Rosenkranz zu beten oder ähnliches, in der Hoffnung, dass sie sich eine bessere Position erarbeiten. Wenn wir so denken, dann haben wir das Konzept der Sühnung, das Johannes hier beschreibt, nicht verstanden. Dann fangen wir nämlich an zu denken, dass Gott der Vater der zornige Gott ist und Gott der Sohn der liebende Gott ist und die sich irgendwie gegenseitig ausspielen müssen, um einigermaßen eine Balance hervorzubringen. Doch was wir verstehen müssen, ist, dass es Gott in seiner Einigkeit, Gott der Vater selbst war, der seinen Sohn gesandt hat als Lösung zu dem Problem der Sünde. Es war Gott selbst, der sich nach dir ausgestreckt hat. Nicht, weil der Sohn ihn irgendwie dazu gezwungen hat, sondern weil er sich selbst dazu entschieden hat. Und wenn wir uns vorstellen, wie Christus beim Vater für uns eintritt, dann ist es nicht, um mit den Worten eines Kommentators zu reden, dann ist es nicht Liebe, die gegen Gerechtigkeit kämpft, sondern es ist Gerechtigkeit, die in Jesus Christus verkörpert ist, die mit Liebe für unsere Befreiung eintritt. Es ist alles eins. Und nun, Christus selbst ist der Fürsprecher. Er selbst hat den Preis auch bezahlt als Sühnopfer. Und er hat den Preis bezahlt, den es brauchte, um den Zorn Gottes zu besänftigen und die Gemeinschaft überhaupt zu ermöglichen. Denn er selbst hat sich geopfert, um für deine und für meine Sünden zu bezahlen. Wie es auch in Markus 10, Vers 45 heißt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er selbst, sein Leben, ist der Preis, der bezahlt wurde für deine Sünde. Und du hast heute die Möglichkeit, Gemeinschaft mit ihm zu haben, weil er das getan hat und weil der Vater dich als sündlos durch den Sohn ansieht. Nun, in einem puritanischen Gebet wird es wie folgt ausgedrückt: Ich bin schuldig, doch gereinigt, verloren, doch gerettet, umherirrend, doch gefunden, sündigend und doch gereinigt. Deshalb verleugne deine Sünde nicht, sondern lass sie durch Jesus, der das Sühnopfer bezahlt hat, bereinigen. Wenn wir nun weitergehen in Vers 2, dort schreibt Johannes, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und damit ist nicht gemeint, dass automatisch jeder Mensch auf dieser Welt gerettet ist. Vielmehr macht Johannes hiermit deutlich, dass Christi Tod am Kreuz auf Golgatha genügt, absolut genügt, um die Sünde jedes Einzelnen zu zahlen. Keine Sünde ist zu groß, um nicht zu bezahlt zu werden. Und deshalb können wir mit aller Freimütigkeit ausrufen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Jeder. Es gibt keine Ausnahmen. Das Blut Jesu reicht aus, um für die Sünden aller zu bezahlen. Und er ist es auch, der die einzige Sühnung gibt. Er ist der einzige Weg. Denn es ist in keinem anderen das Heil. Also Christi Opfer ist vollumfänglich und es ist exklusiv. Es gibt keinen anderen Weg zur Beziehung mit Gott. Prüfe deine Haltung zur Sünde, deinen Umgang mit der Sünde. Lebe dein Leben nicht mit der Lüge, dass Sünde nicht so schlimm sei. Denn du kannst nicht mit Groll, du kannst nicht mit Neid, du kannst nicht mit Lügen oder mit Hass vorangehen oder mit Zweifeln und dabei denken, dass du mit Gott im Reinen bist. Das geht nicht. Diese Sünde, die du kleinredest heute, ist es, die Gott damals ans Kreuz brachte. Dafür ist Christus gestorben. Und deshalb tue Buße heute. wende dich heute ihm zu. Wende dich an diesen Beistand, der täglich für dich eintritt, der eintreten will für dich. Denn er ist die Lösung. Er ist die Lösung allein zu einer ungestörten Beziehung mit Gott. Und wenn du das erkannt hast, dann bringt uns das zu dem nächsten Anhaltspunkt, anhand dessen du deine Gemeinschaft mit Gott prüfen kannst. Prüfe deinen Umgang mit Gottes Wort. Prüfe deinen Umgang mit Gottes Wort. Wir lesen nun in Vers 3 unseres Abschnitts, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Hier gibt Johannes dir einen ganz konkreten Test. Wie erkennst du, dass du Christus erkannt hast? Und Johannes nutzt hier diesen Lieblingsbegriff der Gnosis, der sogenannten Erkenntnis, die sich zu dieser Zeit gebildet hat. Die hatten nämlich diese Lehre, dass sie eine besondere Erkenntnis hätten und diese besondere Erkenntnis gäbe es nur für besondere Menschen. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, diese Erkenntnis zu empfangen. Und Johannes nutzt nun diesen Begriff, schleudert ihn also entgegen dieser Lehrmeinung der Gnosis und definiert ihn neu und macht deutlich, dass wahre Erkenntnis sich sichtbar wird in Gehorsam. Wahre Erkenntnis zeigt sich in Gehorsam. Und dass du Christus kennst, zeigt sich ganz konkret in deinem Leben. Und nun sagst du vielleicht, ja, ich glaube ja an Jesus. Aber ich habe die Bibel noch nicht von A bis Z durchgelesen. Ich habe noch nicht alles verstanden. Oder du sagst, ja, ich glaube an Jesus, aber ich verstehe, die Dreieinigkeit kann ich immer noch nicht so ganz genau erklären. Oder du sagst, ja, ich glaube an Jesus und ich glaube auch, dass er Mensch und Gott war und ist, aber ich kann das nicht genau erklären. Nun, darum geht es nicht. Wenn du auch jene bewunderst, die theologische Wahrheiten einfach kommunizieren können, oder jene bewunderst, die auf jede Frage scheinbar eine Antwort haben, oder jene bewunderst, die anscheinend zu jedem Thema eine Bibelstelle hervorziehen können, das ist es nicht, was Johannes hier betont. Denn was er hier schreibt, ist, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Dass wir ihn erkannt haben. Also es ist eine Vergangenheit und es ist ein einmaliges Erlebnis. Du hast Christus dann erkannt, wenn du erkannt hast, dass er am Kreuz für dich und deine Sünden gestorben ist und dass er als Mensch zur Erde kam, dass er Mensch und Gott ist und dass er nach 3 Tagen nach dem Tod auferstanden ist. Das ist die Erkenntnis, die grundsätzlich genügt, um Christ zu sein und die der Startpunkt ist dafür, um in der Heiligung zu wachsen. Jesus selbst spricht von dieser Erkenntnis in Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und diese Erkenntnis ist nicht von hochakademischer Kultur, sondern sie ist eine einfache, eine praktische, eine Erkenntnis von Gott, die sich deutlich auswirkt im Leben. Paulus wurde von den Korinthern belächelt, weil die waren es gewohnt, Redner zu bekommen, die alle Regeln der Rhetorik verstanden haben und sie deutlich angewendet haben. Das waren herausragende Redner. Und nun kam Paulus daher und schien diesen Standard nicht zu entsprechen. Und Paulus antwortet diesem Angriff in 1. Korinther 2, Vers 1. Und dort sagt er, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also wir sehen, Paulus hat sich von diesem Anspruch der Korinther überhaupt nicht beirren lassen. Denn für ihn lag Lebensveränderung war wichtig. Und um Lebensveränderung zu erreichen, konzentrierte er sich auf die Nachricht von Christus allein. Und deshalb auch für dich, lass dich nicht blenden von vielem Wissen. Sondern schau dir an, wie diese Wissenden leben, bevor du ihr Wissen beurteilst. George Whitefield schreibt dazu, daher erscheinen so viele, die sich für weise erklären, weil sie über die Ursachen und Wirkungen, die moralische Tauglichkeit und Untauglichkeit der Dinge streiten können, in den Dingen Gottes bloße Narren. wenn du mit ihnen über das große Erlösungswerk sprichst, das Jesus Christus für uns vollbracht hat und darüber, dass er eine Sühne für unsere Sünden ist, dass er den Bund der Werke erfüllt und ein Prinzip des neuen Lebens für unsere Seelen ist, dann sind sie über die ganze Sache völlig unwissend und beweisen, dass sie bei all ihrem Wissen noch nichts wissen, wie sie es wissen müssen. Wenn du heute noch nicht erkannt hast, wer Gott ist, dass Gott durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz für deine Sünden bezahlt hast, damit du den Zugang zu ihm hast, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, dann brauchst du dir kein anderes Wissen mehr anhäufen, sondern fang genau dort an. Denn das ist die Erkenntnis, die du brauchst im Himmel. Und das ist die Bekenntnis, die du brauchst, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Diese Erkenntnis ist die höchste Erkenntnis und sie ist lebensrettende Erkenntnis. Sie ist fundamental. Und wenn du nämlich eins im Himmel bei Gott stehst, dann wird es keine Rolle spielen, ob du die Dreieinigkeit ganz genau differenziert beschreiben kannst, sondern es wird eine Rolle spielen, ob du seinem Wort gehorsam warst. Und genau das ist der Punkt, den Johannes jetzt macht in Vers 3. Und wenn wir noch einmal einen Blick da reinwerfen, hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und wenn Johannes hier von Geboten halten schreibt, dann meint er nicht nur das Gehorchen, sondern er meint auch das Festhalten, das Bewahren des Wortes Gottes. Das, was Johannes hier anspricht, ist eine Frage der Haltung. Welche Haltung nimmst du dem Wort Gottes gegenüber ein? Ist es eine gleichgültige Haltung oder ist es ein Wunsch danach, dieses Wort Gottes im Herzen zu bewahren? Ist es das Wort Gottes eine Last für dich oder eine Freude? Ist das Wort Gottes ein Ansporn oder ein Anstoß für dich? Das ist die Haltung, die entscheidend ist und die darüber Rückschluss gibt, ob du Christus erkannt hast. Denn ein Mensch, der Christus erkannt hat, ändert sich von einer Grundhaltung der Rebellion zu einer Grundhaltung des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Jemand beschrieb mir sein Verhältnis zu Gottes Wort mit seiner Erfahrung als Raucher. Solange er Raucher war, empfand er jedes Nichtraucherzeichen, das an jenem Ort ihm verbot zu rauchen, als eine Affront, als einen Angriff auf seine Persönlichkeit. Aber in dem Moment, als er aufhörte zu rauchen, haben ihn diese Signale nicht mehr gestört, weil das genau das repräsentierte, was sich in ihm abspielte. Und so ist es mit Gottes Wort. Solange du Christus nicht kennst und dich aktiv gegen ihn sträubst, ist Gottes Wort nichts anderes als ein Affront, ein Angriff auf deine persönliche Freiheit. Aber wenn du Christus kennst, wird sich deine Grundhaltung zu diesem Wort ändern. Und Johannes fährt nun fort in Vers 4 und er entlarvt dort all jene, die sich nicht an Gottes Wort halten. In Vers 4, dort sagt er, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Also Christus kennen und seine Gebote nicht halten, sind ein Paradox, das geht gar nicht. Die zwei Dinge stehen sich komplett konträr gegenüber. Es ist nicht möglich, den Herrn zu kennen und sich doch gegen sein Wort aufzulehnen. Und Johannes macht es hier so deutlich, dass dieser Mensch kein Christ ist, er ist ein Lügner. Im Gegensatz dazu, wenn du ein Christ bist, dann kommt für dich Vers 5 zum Zug, in dem Johannes dann schreibt, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Jesus selbst hat seinen Jüngern erklärt in Johannes 14, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer sie hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Liebe zu Gott drückt sich in Gehorsam aus. Und du beweist deine Liebe zu Gott in deinem Umgang mit seinem Wort. Wenn du ihn tatsächlich liebst und wenn du tatsächlich Gemeinschaft mit ihm haben möchtest, dann wirst du dich auch seinem Wort entsprechend widmen, dann wirst du sein Wort auch entsprechend lieben, es wertschätzen. Und diese Wahrheit finden wir in der Bibel mehrfach. In Psalm 1 zum Beispiel, ganz bekannte Stelle für uns, Psalm 1, Vers 1 bis 2, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Oder in Psalm 19, Vers 11. Dort schreibt der Psalmist über Gottes Wort: Sie sind köstlicher als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Oder Psalm 119, was man förmlich als Liebeslied auf Gottes Wort bezeichnen könnte. Dort schreibt der Psalmist beispielsweise in Vers 11: In meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Oder in Vers 162: Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute hat. Dein geistliches Leben lässt dich beurteilen nach deiner Haltung zu Gottes Wort. Und es reicht nicht aus, dass du sonntags einfach nur das Wort von der Kanzel hörst. Es reicht auch nicht aus, dass du die Bibel liest. Es wird auch nicht ausreichen, die Bibel einmal im Jahr durchzulesen, sondern es kommt darauf an, wie du darauf antwortest. Wie Jakobus es klar macht: Sei Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Wenn du Gottes Wort ohne Konsequenz an dir vorübergehen lässt, dann betrügst du dich selbst. Und mit den Worten von Johannes: Dann bist du ein Lügner. Dann gibst du vor, Gott zu kennen, aber beweist mit deinem Leben, dass das nicht der Fall ist. Und im Gegensatz dazu dient deine Liebe, deine Wertschätzung, deine Freude und dein Eifer für Gottes Wort als ein Barometer in deinem geistlichen Leben und in deiner Beziehung zu Gott. Und wenn die Liebe abnimmt, dann befindest du dich auf dünnem Eis. Dann bitte Gott, dass er deine Augen öffnet, damit du die Wunder siehst an seinem Gesetz, damit du die Freude wieder erlangst in seinem Gesetz. Dann nimm dir Psalm 119 vor, um angefacht zu werden von dieser Freude, die der Psalmist ausdrückt. Prüfe deinen Umgang mit Gottes Wort. Denn eine Erkenntnis Christi ohne Wertschätzung für Gottes Wort, die sich dann wieder in Gehorsam äußert, ist nicht möglich. Nun haben wir uns zwei Anhaltspunkte angeschaut, anhand derer du deine Gemeinschaft mit Gott messen kannst. Und nun kommen wir zum dritten Einheitspunkt. Prüfe deinen Wandel. Prüfe deinen Wandel. Und Johannes schließt nun seinen Abschnitt in den Versen 5b bis 6, wo wir dann lesen: Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also hier ist nun ein zweiter, ganz klarer Test, den Johannes hier formuliert. Und wieder beginnt er mit dieser Formel: Hieran erkennen wir. Nun, was bedeutet es, in Christus zu sein? Und das ist eine Lehre, die wir in der Bibel immer wieder finden. Paulus zum Beispiel nutzt in Römer 8, Vers 1: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Oder auch in 1. Korinther 1, Vers 30, wo Paulus sagt: Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also die Bibel macht immer wieder deutlich, dass ein Christ durch die Errettung in eine ganz enge Gemeinschaft mit Christus tritt. Und die Gemeinschaft ist so eng, dass man dich als in Christus bezeichnen kann. Also von dem Moment an der Errettung bist du in dieser Einheit mit Christus, die sich nicht aufbrechen lässt bis in Ewigkeit. Und trotzdem finden wir Stellen, wie zum Beispiel in Johannes 15, wo Jesus sagt: Bleibt in mir und ich in euch. Also wir haben diese zwei Aspekte. Und genau diese zwei Aspekte werden auch hier in unserem Text in 1. Johannes 2 beleuchtet. Dort haben wir zum einen: Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Also hier die Errettung, die einmalige Verbindung mit Christus. Und dann: Wer sagt, dass er in ihm bleibe? Und diese aktive Form, die auf das aktive Verharren in Christus hinzeigt. Also während das eine durch deine Errettung abgedeckt ist, ist das andere von deiner eigenen geistlichen Haltung Christus gegenüber abhängig. Nun, wie beweist du denn aber, dass du in Christus bleibst, dass du eine enge Beziehung mit ihm führst? Und die Antwort, die Johannes hier gibt, ist: Durch deinen Wandel. Denn jeder, der sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Du kannst also nicht behaupten, eine enge Beziehung mit Christus zu pflegen, wenn sich das nach außen nicht zeigt. Und du magst vielleicht in einer wunderbaren Gebetserhörung oder wunderbare Führung berichten können, doch wenn man in deinem Leben keinen gottgefälligen Wandel sieht, dann sind ernsthafte Zweifel angebracht. Nun, wie sieht der Wandel Christi aus? Wie ist der Wandel, den Johannes möchte? Und dafür möchte ich mal einen kurzen Blick auf Philipper 2 werfen. Dort führt Paulus nämlich den Vergleich zu dem Wesen Christi und er ermutigt die Philipper, in Einheit, in gegenseitiger Liebe, in Einmut, in Demut, in Uneigennützigkeit zu leben. Und er schließt dann diesen Abschnitt in Philipper 2 ab Vers 5, schließt er diesen Abschnitt mit dem Vergleich und dem Blick auf Christus. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also hier sehen wir dieses Bild, das Paulus macht, zuerst diese deutliche Ermahnung und dann aber auch den Hinweis, dass Christus das ultimative Vorbild ist, wenn es darum geht, zu lernen, was es heißt, in Demut vorwärts zu gehen. In Einmütigkeit mit anderen. Und wenn wir uns das Leben von Christus anschauen, wie er sich niederbeugte zu sturköpfigen Jüngern zum Teil, wie er sich die Zeit nahm, jeden einzelnen von ihnen zu ermahnen, wie er mit Zöllnern aß, obwohl das von allen verpönt war, wie er voranging als ein Christus, der sein Leben gab für sie seinen. Das ist das Vorbild, dem du nachahmen solltest, wenn du in Christus bist. Und dieser Wandel, den Christus gelebt hat auf dieser Erde und den du imitierst, es ist kein einfaches, kein glorreiches Leben, das Jesus gelebt hat, sondern es war immer wieder voll Spott, voll Hohn und Verachtung. Und wenn du sagst, dass du in Christus bleibst, dann sei auch bereit, das auf dich zu nehmen. Sei bereit, ein solches Leben zu führen. Wie Hebräer 13, Vers 13 sagt, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Bist du bereit, diese Schmach zu tragen? Bist du bereit, zu wandeln, wie er gewandelt ist, indem du in Demut den Kürzeren ziehst? Bist du bereit, zu wandeln, wie er gewandelt ist, indem du ein Leben in Opferbereitschaft für deinen Herrn lebst? Prüfe deinen Wandel anhand dieses Herrn, der selbst auf der Erde gewandelt ist und der alles gegeben hat, um dich zu erretten. Und was wir sehen aus diesem Abschnitt ist, dass deine Beziehung zu Gott nicht irgendwas Abstraktes ist. Es ist nicht irgendetwas Geheimes oder etwas, das sich nur in deinem Herzen abspielt und nur in deinen vier Wänden sichtbar wird. Sondern es ist etwas, das sich ganz konkret in deinem Leben zeigt. Lass dich bloß nicht irreführen. Die Bibel macht deutlich, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Und wenn du heute Morgen merkst, dass alle Prüfpunkte bei dir nicht passen und dein geistliches Leben auf dem Prüfstand komplett durchgefallen ist, dann ist heute die Zeit zur Buße, dann ist heute die Zeit zur Umkehr. Kehre um, bitte Gott um Vergebung und lebe von nun an ein Leben, das ihm wohlgefällig ist. Denn er hat den Weg bereitet, er ist der einzige Weg, um eine innige Beziehung mit Gott zu leben. Und für alle anderen, wir dürfen Gott danken dafür, dass er diese Vergebung gegeben hat, dass er uns versorgt hat mit einem Leben, mit einem Beistand, mit einem Wort, dass er selbst in uns wohnt, so dass wir eine lebendige Beziehung Tag für Tag mit ihm haben können. Und sei gleichzeitig nicht leichtfertig mit dieser Beziehung. sondern schütze diese Beziehung. Sie ist wertvoll und sie bleibt bestehen bis in Ewigkeit. Und nimm heute Korrektur an, wo du sie brauchst, damit er verherrlicht wird und er sichtbar wird in deinem Leben. Herr und Heiland, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, wie du uns in aller Einfachheit zeigst, wer du bist. Dass du uns vor Augen führst, wie heilig du eigentlich bist und welche Konsequenzen das eigentlich hat. Herr, dass es verlangt, dass wir ein Leben leben, das dir wohlgefällig ist. Herr, und wir danken dir aber auch, dass du in deiner Gnade und in deiner Liebe alles bereitet hast, damit wir ein solches Leben führen können, dass wir in deinen Werken wandeln dürfen. Dass du uns benutzt als Werkzeuge, die wir doch sonst so sündig sind, ist ein Wunder, über das wir immer wieder staunen können. Herr, bewahre uns davor, leichtfertig mit der Beziehung zu dir zu sein. Herr, bewahre uns davor, Sünde zu ignorieren oder auch dein Wort zu missachten. Und Herr, führe uns immer wieder dahin, dass wir erkennen und sehen, was wir benötigen, um dir wohlgefällig zu leben. Herr, wir möchten, dass dein Name verherrlicht wird. Wir möchten sehen, dass du gepriesen wirst. Amen.